Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema, die Grube KG aus Bisping, Ortsteil Hützel, im Herzen der Lüneburger Heide. Der eine oder andere denkt sich sicher, was hat ein Podcast mit Schwerpunkt Online-Marketing jetzt mit der Grube KG zu tun? Ganz einfach, Grube ist Europas führender Forstbedarfshandel, kann man glaube ich so sagen. Ein paar Fakten vorweg, 30.000 Produkte, 400 Mitarbeitende, 11 Niederlassungen in 10 Ländern. Da muss man Online-Marketing machen und zwar nicht im kleinen, sondern im großen Stil. Deswegen sprechen wir drüber. Genau, auch online ist Grube mit seinen zahlreichen, teils länderspezifischen Webseiten der Platzhirsch, wenn es um das Thema Jagd, Forst, Arboristik, musste ich ehrlich gesagt kurz nachgucken, was das heißt. Es heißt Baumpflege und um das Thema Outdoor geht. Und Grube ist treuer Webnetzkunde der ersten Stunde, kann man quasi sagen. Also nicht nur Webnetz feiert 15-Jähriges in diesem Jahr, auch die Zusammenarbeit mit Grube jubiliert zum 15. Mal. Ja, mein Name ist Nico. Ich verantworte bei Webnetz den Paid-Media-Bereich. Also auch bei uns im Bereich haben wir relativ viel mit euch zu tun. Mit euch sage ich deswegen, weil mit mir im Studio Alex Zindler, seines Zeichens CMO und mit Procura bei Grube sitzt. Alex, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Vorab ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach unseren Kanal. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. So, damit starten wir auch. Erste Frage persönlich an dich. Studium der Forstwirtschaft, Biometrik und Informatik in Göttingen und in Chile. Wie kommt man dann in den Wald nach Hützel? In die Lüneburger Heide. Wie ist der Weg?
Ja, du hast das ja schon kurz gesagt. Ich habe in Göttingen Forstwissenschaften studiert. Da konnte man sich damals dann schon ein bisschen spezialisieren in dem Bereich Informatik. Ich habe mir einfach während des Studiums mit einem kleinen eigenen Unternehmen, das im Bereich Webseitenerstellung und damals in Anfang der 2000er schon so ein bisschen Google-Optimierung gemacht hat, eben eine Markt- oder damals ja schon einen Euro dazu verdient zum Studium. Und irgendwann ist tatsächlich Grube beziehungsweise die Großhandelstochter von Grube, die Firma Dominicus, die ebenfalls in Hützel sitzt, für die habe ich dann eine Webseite erstellt. Und als dann Grube sich entschlossen hat, okay, das mit dem Internet ist wohl gekommen, um zu bleiben und wir müssen mal in Sachen Online-Shop gucken, ob und was wir da aufbauen, haben sie mich tatsächlich proaktiv gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, erstmal als Projekt für ein paar Monate nach Hützel zu kommen und von da aus den ersten Online-Shop aufzubauen. Und die fanden das eben ganz spannend, dass ich zum einen das technische Hintergrund-Know-how hatte, aber dadurch, dass ich eben auch aus einer Försterfamilie komme und Forstwissenschaften studiert habe, noch mit beiden Beinen irgendwie außerdem noch in dem Kundenklientel eben drin stehe, fanden die diese Kombi ganz smart und haben gedacht, gut, fragen wir doch mal Alex.
Und aus den paar Monaten, aus dem Projekt sind wie viele Jahre mittlerweile
inzwischen geworden? Über 15 Jahre.
Mittlerweile über 15 Jahre, krass. Genau, die Historie von Grube ist aber ja noch ein Ticken länger. Also wenn man der Internetseite glauben darf, dann ist es 45 Jahre jetzt ungefähr, mit dicken Daumen. Oder nee, sind es sogar schon länger?
Ja, es geht Richtung 80. Ne?
Richtung also 80, okay.
1945 sind wir gegründet worden. Okay. Auch von einem Praktiker selbst. Also es war damals so, dass unser Gründer Waldemar Grube ist nach dem Kriege eben in der Lüneburger Heide gelandet. Und da war das so, dass ganz viele Förster, er selber war Förster in Ostpreußen, ganz viele Förster sind damals geflohen und in Westdeutschland gab es eine Schwemme an Förstern, die zu viel waren. Ne, weil eben damals aus den ganzen Ostbereichen, die russisch besetzt waren, sind die Förster nach Westdeutschland geflohen. Und da saßen die Förster rum und hatten nichts zu tun, weil so viele Forststellen gab es gar nicht. Und da ist er gleich direkt nach dem Kriege dann drauf gekommen, dass er doch seine Kollegen oder ehemaligen Kollegen dann mit Werkzeugen versorgen versorgen könnte und hat dann eben Grubes Forstgerätestelle gegründet.
Ah, sehr schön. Genau, wenn man sich den weiteren Verlauf mal anguckt, gibt es so zwei Daten, die auffallen, wenn wir so ein bisschen über das Thema Marketing reden. 1950, der erste national, also bundesweite Katalog. Davor gab es schon einen, der war eher kleine Auflage, wahrscheinlich eher regional. Aber 1950 quasi das erste Mal ein Katalog, der auch national irgendwie Bedeutung hatte. Und 2009, du hast es gerade in deiner eigenen Vorstellung erwähnt, der Webshop. Was ich mich gefragt habe, sind das Dinge, die einfach passiert sind oder waren das ganz bewusste Entscheidungen? Wir müssen jetzt bundesweit Kataloge versenden, wir brauchen eine Webseite. Also damit ist ja auch ein Strategiewechsel irgendwie verbunden.
Ja, also dazwischen liegen ja auch schon wieder fast 60 Jahre, ne? Also gehen wir einmal ganz weit zurück, ohne dass ich jetzt direkt im Namen von Waldemar Grube natürlich persönlich sprechen kann. Es ist aber so, dass das Geschäft auch den ersten Kunden geschuldet ist. Und das sind eben die Forstbetriebe, die in Deutschland vor allem an dieser Stelle erstmal bei uns staatlich geprägt waren. Das heißt, ein Großteil des Waldes, nicht alles, es gibt auch viel Privatwald in Deutschland, aber ein Großteil gehört eben zum Beispiel dem Land Niedersachsen. Und das ist dann natürlich auch so aufgebaut letztlich, ne, in Förstereien, in Forstämter und so weiter, so dass man dann da eine gewisse Struktur hat, und die waren eben seit der ersten Stunde Kunde von uns. Und dann ist klar, da ist man sofort, wenn man da mit einem Bein im Geschäft ist, dann ist man gleich bundesweit wenigstens oder landesweit, so möchte ich es erstmal sagen, irgendwie im Geschäft. Und das ging dann tatsächlich ziemlich schnell, dass wir dann auch bundesweit an Bedeutung gewonnen haben und auch bundesweit komplett geliefert haben. Wir waren auch gleich Anfang der 50er Jahre direkt auf einer bundesweiten Forstmesse vertreten, einer großen, und das lag in der Natur der Sache und eben den Kunden selbst, dass wir uns da direkt ins Streckengeschäft entwickelt haben.
Ja, im Prinzip sind das ja alles Punkte, die gemacht wurden, die ihr jetzt macht, um ja das Sortiment, was ihr habt, an den Mann, an die Frau zu bringen. Es gibt ein ganz ja, berühmtes, bekanntes Zitat von einem amerikanischen Industriellen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jean-Paul Getty, hat ein Vermögen von ungefähr 10 Milliarden und der hat irgendwann mal gesagt, wenn ich nicht so viel Geld für Werbung ausgegeben hätte, wäre ich heute Millionär. Also er hätte deutlich weniger Geld, als er jetzt hat. Also insofern, Werbung, speziell heutzutage online, ist natürlich irgendwie essentiell. Trotzdem ist es natürlich eine Entwicklung. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht am Anfang all das gemacht haben, was ihr jetzt macht. Was war der Online-Vermarktungskanal, mit dem es losging? Welche Kanäle bespielt ihr heute? Und bei welchen Kanälen sind wir Partner? Und vielleicht magst du auch einmal sagen, warum.
Ja, also los ging das Ganze mit dem Online-Shop natürlich erstmal selber. Wir haben davor jetzt das schon ein bisschen abgekürzt. Kann ich ja noch kurz was zum Online-Shop sagen. Also Anfang der 2000er tatsächlich, schon ziemlich früh, haben wir so eine Art Online-Bestellformular, so möchte ich es mal sagen, entwickelt gehabt. Das heißt, man konnte tatsächlich auf grube.de und schon eine Bestellung schicken, indem man letztlich so ein Formular ausgefüllt hat. Da gab es dann am Ende eine E-Mail und dann lief das bei uns auf.
Da hat man dann die Katalogartikelnummern oder sowas eingetragen?
Genau, da hat man dann die Katalogartikelnummern eingetragen. Ne? Die mussten noch nicht hundertprozentig korrekt sein. Hat sich ja am Ende noch ein Mensch angeschaut, das Ganze, und im Zweifel eben verbessert. Das wurde dann natürlich Ende der 2000er, da war schon Amazon am Start, da war Google schon berühmt. Wir standen letztlich kurz vor dem iPhone, glaube ich, korrigiert mich, weiß nicht, ob schon da war.
Ja, 2007.
Genau. Okay, kurz nach iPhone also. Das heißt, da war schon irgendwie allen klar, dass sich das in die Richtung entwickelt. Und da war dann natürlich auch aus unserer Kundschaft durchaus eben schon die Forderung da, dass wir doch bitte in diesem Rahmen eine komfortablere Bestellmöglichkeit bieten mögen. Insofern war also der Online-Shop tatsächlich das Erste, was wir in dem Bereich gemacht haben. Danach ging es auch ziemlich direkt los mit Newsletter-Werbung. Das heißt, wir haben uns da Gedanken gemacht, ne, wie könnten wir unsere Kunden also mal häufiger ansprechen, wenn wir doch auch schon die E-Mail-Adressen zur Verfügung haben. E-Mail-Adresse brauchte man zum Bestellen sowieso. Das heißt, das lief sozusagen peu à peu ohnehin bei uns auf. Und so haben wir ziemlich früh angefangen, tatsächlich einen Kundenkreis aufzubauen, den wir auch per Newsletter bewerben dürfen und können.
Das waren aber alles Bestandskunden-Mailings. Also noch nicht in dem Sinne irgendwie Adressen gekauft und zusätzliche Kunden angesprochen? Oder?
Da sind wir bis heute tatsächlich verhältnismäßig konservativ unterwegs. Mhm. Also Adressenkauf, Adressen mieten, das sind Dinge, die wir weder im Printbereich noch im Online-Marketing-Bereich tun. Mhm. Wenn wir versuchen, was Neues anzusprechen, dann kommen wir eben zu den anderen Kanälen, die wir heute bespielen, weil heute gibt es tatsächlich keinen Kanal, den wir nicht irgendwie mitbeackern. Also sei es SEO, SEA, Affiliate Marketing, Social Media natürlich. Wir sind irgendwie in allem dabei, was man heute in so einem modernen Marketing-Mix eben benötigt. Und da haben wir natürlich schon verschiedene Prospective-Kampagnen, um zu schauen, okay, erwischen wir noch den einen oder anderen mit einer Online-Anzeige, der uns vielleicht noch gar nicht kennt, für den wir aber interessant sein könnten.
Mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr die Kernzielgruppe, die ihr anfangs mal hattet, also quasi die Forstarbeitenden, sondern wenn wir über das Thema Outdoor sprechen, ist es ja quasi jeder.
Genau, das ist natürlich ganz richtig, aber unser Kerngeschäft tatsächlich ist schon weiterhin der Bereich Forst mit dazugekommen, eben im Laufe der Jahre der Bereich Jagd. Das kann ich ja auch noch kurz erzählen, warum ist das eigentlich so? Also wenn man mal als Bayer-Persona bei uns den Förster selbst, ne, den deutschen Förster hinstellt, dann ist tatsächlich Jagd Teil seiner Berufsbeschreibung. Also für jeden Förster in Deutschland gehört Jagd dazu, eben auch die Bewirtschaftung des Wildes, hat auch mit Waldschutz zu tun, das heißt, Wild verbeißt die jungen Bäume. Man muss also aktiv dafür sorgen, wenn man eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherstellen möchte, dass es nicht zu viel Wild gibt. Und dementsprechend gehörte das schon immer zusammen. Und das ist dann auch eine Kundenforderung tatsächlich gewesen. Die haben uns irgendwann gefragt, die Förster sagt mal, wir bestellen jetzt die Handschuhe und die Forstmarkierfarbe und Co. und unsere Schuhe, Schnittschutzschuhe, ne, die bestelle ich sowieso bei euch. Könnt ihr mir nicht noch auch noch die Jacke für den Hochsitz mitschicken. Und so ist das damals gekommen, dass wir uns in diesem Sortimentsbereich erweitert haben.
Hat sich das irgendwie entwickelt oder gab es irgendwo so einen Punkt, wo man gesagt hat, okay, ab jetzt müssen wir irgendwie den Bereich komplett mit ins Sortiment aufnehmen oder ist das so ein schleichender Prozess gewesen?
Also anfangs ein schleichender Prozess, aber es gab dann eben doch mit dem ersten Jagd- und Natur- und Freizeitkatalog, wie das bei uns, als wir damals vor allem noch sehr stark in Katalogen gedacht haben, eben hieß, mit dem Erscheinen in den 90er Jahren, da gab es dann schon einen Wendepunkt sozusagen, dass man ganz aktiv sich auch für das Sortiment entschieden hat, was man vorher als Randbereich mit bedient hat.
Du hast gerade ein paar Mal den Katalog erwähnt. Gibt's den noch? Ist der noch Teil eures Marketingmixes oder?
Ist er oder sind Sie? Also es gibt zwei große Hauptkataloge, noch einen großen Arboristik-Katalog tatsächlich dazu, den wir auch mehrsprachig verlegen. Und die sind für uns schon noch wichtig. Und natürlich in einer Zeit wie heute auch eine Herausforderung. Wir hatten da in den letzten Jahren auch mit Papierknappheit etc. pp. Zu kämpfen. Und auch die Herstellung von einem fast 700 Seiten starken Forstkatalog oder 650 Seiten starken Jagdkatalog ist natürlich für uns jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung, die wir komplett in-house meistern. Also alle Kollegen, die da am Satz mitarbeiten, sitzen bei uns auch im Haus, da vergeben wir nichts extern.
Und ist das dann irgendwie gekoppelt mit dem Shop? Also ich stelle mir jetzt vor, es müssen natürlich für den Katalog irgendwie Bilder gemacht werden, das werdet ihr wahrscheinlich auch alles selber machen. Oder bekommt ihr es von den Herstellern?
Sowohl als auch. Okay. Also wir haben eigene Shootings, wenn es Richtung Modelaufnahmen geht. Im Jahr haben wir da welche. Dann machen wir natürlich auch eigene Freistellerbilder oder wir bekommen eben Material von den Herstellern selbst geliefert, das wir dann in diesem Zuge einsetzen. Basis ist letztlich für die Katalogproduktion und den Shop die gleiche. Dahinter steckt ein Novomind IPIM-System, das letztlich da eine medienneutrale Datenhaltung sicherstellt und die Ausleitungen finden dann immer in den jeweiligen Kanal statt.
Oh, spannend. Ja, ein bisschen anders als zu Beginn, wo wahrscheinlich irgendwie alles auf den Katalog zentriert war mittlerweile. Gibt so viele verschiedene Kanäle, die den Output nutzen können. Da sollte das schon Hand in Hand gehen. Genau, ich habe das kurz erwähnt, ihr seid auch seit Jahren Kunde von uns. Warum setzt ihr auf dieses, also es ist ja gar nicht ausgelagert, also es geht ja gar nicht darum, dass man Dinge gar nicht mehr selber macht, sondern es ist ja eher ein Zusammen, so verstehe ich es zumindest. Wir sind eine Agentur, wir haben vielleicht auf der einen oder anderen Seite das Expertenwissen, tief in den Kanälen, ihr seid die Produktspezialisten, nur zusammen funktioniert das. Warum habt ihr die Dinge ausgelagert? Also bei der Größenordnung könnte man ja auch irgendwann denken, machen wir alles selber.
Genau. Es ist ja so, dass wir das zum Teil durchaus auch Inhouse-Kollegen haben, die Einzelteile aus unserem Online-Marketing-Mix betreuen und dass die dann auch noch weiterhin letztlich mit Kollegen von euch zusammenarbeiten und wir euch da so als externen Sparringspartner einfach sehen. Am Anfang war das ganz klar so, wir hatten das interne Know-how nicht, also weder wissenstechnisch noch, dass wir das vom Personal her gehabt hätten. Und wir sind am Anfang im Bereich SEA mit euch zusammengekommen. Das war so das Erste. Und dann merkten wir natürlich ziemlich schnell auch, dass wir einfach unternehmenstechnisch irgendwie auf einer Wellenlänge liegen. Ne? Ihr seid für uns hier ja ein regionaler Partner, so kann man das ja tatsächlich sagen. Und im nächsten Schritt sind wir mit euch in die Shop-Entwicklung eingestiegen. Wir haben 2008 einen XT-Commerce-Vaton aufgebaut und haben den dann 2010, meine ich, von mit Magento abgelöst. Und das war dann schon das erste Mal, dass ihr mit dem Bereich der Webentwicklung auch ins Spiel gekommen seid. Und dann haben wir letztlich nach und nach die Bereiche ausgebaut. Also irgendwann kam dann Affiliate-Marketing dazu, wo ihr uns ja auch bis heute noch betreut. SEO natürlich durchgehend. Also mit einer Shop-Erstellung gibt es natürlich sowieso den technischen SEO-Part einfach. Und wenn der dabei ist, dann braucht man dazu natürlich auch noch den klassischen SEO-Part einfach. Und da fühlen wir uns bis heute gut bei euch aufgehoben.
Gibt es irgendwie bestimmte Bereiche, wo du sagst, nee, da macht ein Auslagern einfach keinen Sinn, weil das Wissen, also das interne, das produktspezifische Wissen, was man dafür braucht, ist irgendwie so schwer zu transferieren, da macht es dann einfach mehr Sinn, es in-house zu machen.
Also den Bereich Newsletter machen wir bis heute in-house. Den hatten wir auch nie wirklich extern vergeben. Wir haben da in der Zwischenzeit zwar mal mit einem Partner zusammengearbeitet, aber das war dann tatsächlich höchstens die grafische Umsetzung, die wir inzwischen auch in-house machen. Und da ist es schon schwierig. Also das geht auch im Bereich Social Media, finde ich, ist schwierig, wenn man das Ganze komplett fachfremd betreut. Mhm. Weil dann müssen wir so viel Energie ins Briefing stecken, also ins Briefing der Kollegen, die das dann operativ umsetzen, aus meiner Sicht, dass wir es in der gleichen Zeit, in der wir da jemanden gebrieft haben, auch einfach schon in-house selbst gelöst haben. Und insofern überall an den Stellen also, wo man direkt an der Quelle sitzt und wo der Wissenstransfer sehr komplex ist, finde ich es gut, wenn man es in-house löst.
Okay. So, bevor wir weitermachen, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir machen das hier kostenfrei, deswegen muss es ein bisschen Werbung geben. Neben dem Podcast gibt es natürlich noch viel, viel mehr Angebote zu allen möglichen Online-Marketing-Themen, die wir so anbieten. Es gibt kostenfreie Webinare, unseren Blog gibt es. Da gibt es eigentlich zu fast jedem Thema irgendwas zu finden. Also einfach mal reinklicken und Wissen tanken. Du hast gesagt, ihr bedient so gut wie alle Kanäle, die es so gibt online. Ich weiß, dass ihr relativ kritisch Marktplätzen im speziellen Amazon gegenüber wart oder immer noch seid.
Immer noch sind.
Okay, wo kommt das her? Also weil es ist ja schon eine Riesenreichweite, ist ja die Versuchung schon groß zu sagen, ja gut, die nutze ich jetzt halt für mich.
Korrekt. Die Entscheidung, dass wir nicht auf Marktplätzen anbieten, also weder auf Amazon noch auf Otto, eBay, Kaufland, wie auch immer sie da heutzutage heißen, Marktplätze sind ja vielfältig geworden. Die fußt vor allem in Sachen Amazon auf zwei Dingen. Zum einen ist es so, dass wir schon möchten, dass wir beim Gedanken an ein Bedarfsgut. Wir sind nämlich vor allem tatsächlich Bedarfshändler. Das heißt, jemand braucht etwas zum Arbeiten und dann beliefern wir ihn mit dem Gebrauchsgut, das er eben benötigt, um seine Arbeit auszuführen. Dann sollen die nicht an Amazon denken, sondern die sollen an uns denken. Und letztlich macht man sich natürlich, wenn man auf Amazon anbietet, komplett austauschbar. Das muss man einfach als Unternehmen wissen in diesem Augenblick. Und umso mehr man das selber forciert letztlich und Amazon damit noch pusht und auch Amazon ermöglicht, gerade als Nischenanbieter, wie wir das sind, da gegebenenfalls ganz neue Zielgruppen zu erschließen, die ihnen selber schwerfallen im Erschließen, weil ihnen eben auch das Produkt-Know-how etc. fehlt. Machen wir damit nur eins, und zwar kurzfristig sicherlich einen guten Euro und einen guten Umsatz, aber langfristig graben wir uns die eigene Kundenbasis damit weg, indem wir Amazon weiter aufbauen. Amazon sieht natürlich ganz gut, welche Artikel laufen nicht, wie kann man das Sortiment gegebenenfalls selbst erweitern. Und das ist alles so ein Know-how, das wir einfach ungern jemandem übertragen möchten, weil es irgendwie, ich möchte nicht sagen, das Geheimnis unseres Erfolges ist, aber das, was unsere Unternehmung als Firma Grube eben zu einem großen Teil ausmacht. Und das Zweite, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, sind gesellschaftliche Kritikpunkte, dass der größte deutsche Online-Händler keinen Euro-Cent Steuern in Deutschland lässt, ist für uns irgendwie als jemand, der auch den Standort Deutschland und der auch ein regionales, nachhaltiges Denken verinnerlicht hat, in seiner wirtschaftlichen, unternehmerischen Tätigkeit, das passt für uns nicht zusammen.
Ja, okay, vielen Dank für den Einblick. Lässt sich natürlich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ist und bleibt bei euch die Webseite der Kern, das Zentrum sozusagen aller Aktivitäten, die er macht. Das würde sich mit Amazon ja auch ein bisschen ändern. Ja, dann wäre plötzlich Amazon der Kern dessen, was man da so verkauft. Genau, und ihr seid im letzten Jahr, wenn ich es noch richtig auf der Kette habe, systemtechnisch umgestiegen. Du hast von Magento gesprochen. Das ist ja nicht mehr so, sondern genau. Ihr seid einfach umgeswitcht auf.
Inzwischen sind wir mit einem Novo Mind iShop unterwegs. Es gab allerdings noch eine Zwischenstation. Also die gesamte Online-Shop-Historie technisch ist eben XT-Commerce, Magento, Shopware und dann jetzt am Ende der Switch zu einem Novo Mind iShop.
Warum? Also was kann das System, was ein Shopware nicht konnte?
Ja, wir sind lange mit Shopware unterwegs gewesen. Ich glaube 5 Jahre. Wir haben tatsächlich gerade jetzt letzte Woche den letzten Shopware 5 Shop abgelöst, kurz vor End of Life sozusagen.
Also Shopware 5 heißt, ihr seid auch gar nicht auf 6 umgestiegen.
Wir sind auch gar nicht mehr auf 6 migriert, sondern bei der Entscheidung sozusagen, ob wir auf 6 migrieren, haben wir uns dann dafür entschieden, eben mit dem iShop auf ein Shop Enterprise System zu setzen. Und die Entscheidung kommt einfach damit, dass wir ziemlich viele Bauchschmerzen auch durchaus im Betrieb unserer Shopware-Shops in diesen 5 Jahren hatten. Also das war schon so, dass kaufstarke Sonntage waren immer so, da musste immer jemand auf Abruf sein, weil es konnte immer sein, dass irgendwo was hängen blieb. Tatsächlich waren wir auch mit dem Shopware-seitigen Support so semi-zufrieden, weil es ist dann eben so, der Shop war natürlich am Ende highly customized, wie man Denglisch so schön neudeutsch sagen würde. Und der Shopware-hauseigene Support hat gleich die Hände gehoben, wenn da dran irgendwas nicht richtig lief. Das heißt, letztlich blieben uns nur die Webnetz-Kollegen, die da im Zweifel irgendwas retten konnten. Aber auch da war nicht immer alles zu machen, weil danach hing das Ganze wieder am Hosting. Das heißt, wir hatten natürlich noch mit dem Hoster noch einen weiteren Player da im Spiel. Und wo genau am Ende da der Shop mal wegraucht, konnten wir am Ende gar nicht genau sagen. Das lag manchmal irgendwie am Hosting, da hatte sich eine Tabelle geloggt. Manchmal lag es an irgendeinem Caching. Jedenfalls war es tatsächlich häufiger so, dass wir einfach da nicht weitergekommen sind. Und da haben wir einfach gesagt, nee, so möchten wir uns da nicht mehr aufstellen. Wir brauchen ein Profisystem, Hosting-Shop-Betrieb aus einer Hand. Und dann war es natürlich außerdem schon so, dass wir das Novo Mind iPIM bereits im Einsatz hatten. Und dadurch hatten wir natürlich schon einen guten Draht zu Novo Mind an der Stelle. Wir haben uns noch einmal so die klassischen Mitbewerber, die es da auf dem Markt ging, zu angeschaut und am Ende überwogen für uns da tatsächlich einfach die Vorteile an der Stelle, das Paket aus einer Hand zu nehmen. Und wir haben es seitdem nicht bereut. Der Shop ist fix, läuft stabil. Das passt alles und ist so, wie wir uns das gewünscht haben.
Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Ist ja am Ende bei so einer großen Entscheidung auch gut zu hören, dass nach, weiß ich nicht, wie lange läuft es jetzt, ein Jahr?
Also das Gesamtprojekt läuft schon seit fast 3 Jahren, dass wir angefangen haben mit der Ablösung sozusagen. Mhm. Und wir sind Anfang 22 mit dem ersten Shop live gegangen und haben inzwischen eben 10 Shops live mit dem Novomind iShop und sind immer so im mehrmonatigen Rhythmus sozusagen, haben wir einen der Bestandshops vorher abgelöst.
Aber dann ist ja am Ende auch cool, wenn es einfach funktioniert und die Probleme, die ihr vorher alle hattet, einfach ad acta gelegt sind und man sich um das kümmern kann, was man eigentlich machen möchte und nicht um irgendwelche, wie hast du es gesagt, gelockte Tabellen oder irgendwelche Server, die nicht mitspielen, sondern sich um das eigene Business oder das eigentliche Business kümmern kann. Genau, wenn du hast gerade 22 erwähnt, wenn wir noch einen Tick weiter zurückgucken, befinden wir uns ja gefühlt seit 3 Jahren im Dauerkrisenmodus. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimakrise und jetzt noch Nahost kommt auch noch dazu. Das sind alles irgendwie Sachen, vielleicht betreffen sie uns aktuell an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht direkt, aber trotzdem haben sie natürlich auf das Konsumverhalten eine Auswirkung, weil je unsicherer eine Zukunft wird, umso mehr hält man erstmal sein Geld zusammen. Spürt ihr das in eurer Branche oder ist das eher ein Randthema? Also ich habe versucht, mir vorher Gedanken darüber zu machen und habe gedacht, okay, so Themen, so Privatthemen wie Outdoor oder sowas, das kann man natürlich in irgendeiner Form, da kann man schon wahrscheinlich merken, dass die Leute sich zurückhalten beim öffentlichen Bereich. Man kann jetzt einen Förster nicht sagen, der soll aufhören zu förstern, um das mal ganz plakativ auszudrücken. Also merkt ihr dieses Dauerkrisenthema oder ist das bei euch eher eine Randnotiz?
Also es kommt natürlich schon an bei uns. Das ist schon zu spüren und je nach Sortiment können wir da auch schon von einer Kaufzurückhaltung sprechen. Jetzt haben wir, hast du das ja eben gesagt, wir haben das Glück eben, dass wir mit eben Bedarfslieferant zum Teil eben der öffentlichen Hand, da zumindest einen Sektor haben, der verhältnismäßig stabil ist. Das betrifft natürlich auch unser gesamtes B2B-Umfeld, wo es einfach so ist, solange es Arbeit gibt, muss die erledigt werden. Und wenn Arbeit erledigt wird, dann braucht man dazu eben Ausrüstung. Das ist so. Allerdings ist es natürlich bei uns auch so, dass die Hälfte unserer Kunden ungefähr Privatkunden sind. Und in dem Bereich sieht das dann natürlich schon anders aus. Das betrifft sowohl den forstlichen Bereich, wo Leute eben selber Brennholz machen vor allem, als dann auch den jagdlichen Bereich, der in Deutschland, wenn man das mal in der Perspektive sieht, an sich so gut wie immer privat ist. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Förster natürlich das Ganze beruflich machen müssen, ist es so, dass in der Gänze der 400.000 deutschen Jäger die meisten davon das, ich möchte was sagen, ehrenamtlich machen, ne, aber eben privat betreiben. Und an der Stelle und im Outdoor-Bereich natürlich sowieso, oder sei es noch drum, dass wir den Bereich Garten, Landschaftsbau, Garten bei uns noch ein bisschen hinzuzählen, da merkt man schon, dass nicht mehr so viel Geld flüssig ist, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Okay, ja, dann drücken wir einfach alle die Daumen, dass sich das Thema langsam aber sicher mal wieder ein bisschen beruhigt und der Blick in die Zukunft, ein bisschen rosiger wird. Und damit sind wir bei der nächsten Frage. Es gibt keinen Online-Marketing-Podcast, wo man nicht den Blick in die Glaskugel macht. Thema KI ist ja mittlerweile in der Breite angekommen. Noch vor roundabout 1,5 Jahren war es eher so ein Nerd-Thema. Jetzt nutzt irgendwie jeder KI. Egal, wo man hinschaut, jeder weiß genau, wie man es am besten nutzen sollte. Das suggeriert alles so, als wenn alles von alleine geht. Also die schreibt die Texte selber, baut Creatives. Mittlerweile kann man Videos generieren. Google Ads läuft eigentlich auch von selber. Also wenn man den Systemen und den vermeintlichen Experten glauben sollte. Wie geht ihr damit um? Oder wie ist dein persönlicher Blick da drauf? Also was ersetzt das? Was ersetzt das noch nicht? Wie setzt ihr es schon ein?
Also ich gehörte schon zu den Nerds der allerersten Stunde. Also wir sind schon früh direkt letztlich mit dem Aufkommen des Themas, habe ich versucht, da in-house mit den Kollegen auch einen Fokus drauf zu setzen und dass wir einfach interne Learnings ziehen und internes Know-how aufbauen, um diesen Bereich zukünftig bei uns produktiv einzusetzen. Und ich glaube schon, dass das der größte Treiber der kommenden Jahre sein wird. Auch der unser tatsächliches Arbeiten am meisten beeinflusst. Und wir setzen jetzt auch ja in Zusammenarbeit mit euch, haben wir schon viele KI-Sachen entworfen. Bestes Beispiel, finde ich, ist so unsere gemeinsame Zusammenarbeit, was den Bereich der Kategoriebetextung angeht. Das ist so eine ewige Baustelle bei uns gewesen. Wir haben rund 800 Online-Kategorien, die wir es in den letzten 10 Jahren nicht geschafft haben, eben alle zum Beispiel ordentlich zu betexten. Und da haben wir inzwischen so ein gutes gemeinsames KI-basiertes System aufgebaut, dass es eben schafft, da mit mehr oder weniger einem Fingerschnippen, ne, einmal den gesamten Shop neu zu betexten. Und ich glaube schon, dass das an vielen Stellen die Arbeit verlagern wird, möchte ich mal sagen. Also ich glaube schon, dass zukünftig KI in der Lage sein wird, ordentliche Produkttexte zu schreiben, ordentliche Kategorietexte zu schreiben und viele dieser Schreibarbeit eben abzunehmen. Bei uns ist sie auch bereits im Einsatz, wenn es um die Erstellung von Marketinggrafiken geht. Wir haben auch schon erste Erfahrungen mit kleineren Videoproduktionen gesammelt und das klappt tatsächlich bereits hervorragend. Also gerade bei den Bildern, möchte ich behaupten, sind wir da inzwischen so weit, dass man nicht mehr wirklich erkennen kann, ob diese Person, die da drauf, du hast vorhin den Bereich Arboristik erwähnt, was ja das Fachwort für Baumpflege ist, ne? Wir haben da schon Bilder erstellen lassen, wo eben so ein Baumpfleger irgendwo im Baum hängt und seinem Job nachkommt, wo man wirklich selbst der Fachmann nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es sich dabei um ein KI-generiertes Bild handelt. Und das funktioniert so lange ganz gut, wie das Bild tatsächlich jetzt inhaltlich, sag ich mal, als Mutbild genutzt wird. Ne? Also wenn da natürlich kein Produktbildfokus drauf liegt und man sagt, diese Säge, die da drauf ist, die ist hier im Einsatz, weil da ist es gerade noch schwierig, auch was Bekleidung angeht. Also jetzt zieh dieses T-Shirt mal einer Person an und stell sie in den Wald. Das klappt noch so semi-gut, auch wenn die ersten Ansätze dazu da sind. Aber solange es um so eine Mutgeschichte geht, klappt das, finde ich, sowohl aus textlicher als auch aus bildertechnischer Sicht schon ganz hervorragend.
Okay, spannend. Ja, wir nutzen es ja auch intern. Also insofern ist viel ausprobieren. Manche Dinge funktionieren, manche Dinge sind extrem lustig, was da so am Ende rauskommt. Sollte man jetzt im Alltag nicht verwenden. Genau, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was, um es mal plakativ auszudrücken, gekommen ist, um zu bleiben. Und es wird einiges umwerfen von dem, was wir gerade oder wie wir es gerade tun. Wir werden es zukünftig anders tun.
Genau, bei uns haben wir natürlich noch weiterhin die Herausforderung, es gibt Dinge, das wird nie eine KI machen können. Wir verkaufen ja auch viele Produkte, die sicherheitsrelevante Merkmale haben, sei es eben unsere ganzen Schnittschutzschuhe, Schnittschutzhosen, aber auch in Anführungsstrichen gefährliche Produkte wie Motorsägen, wir verkaufen Pflanzenschutzmittel und so weiter. Da gibt es natürlich auch immer tatsächlich rechtliche Aspekte zu wahren und gerade das sind Sachen, wo man zumindest nie vollautomatisiert auf eine KI im Rahmen der Produkttexte setzen wird, sondern das sind Sachen, da wird immer der Mensch nochmal rüberschauen und schauen sozusagen, ob man auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die zum Verkauf des Artikels notwendig sind, einhält und nutzt das höchstens als, sag ich mal, ersten Aufschlag oder Inspiration einer Produktbeschreibung.
Okay, ja, ich könnte noch stundenlang weitersprechen, aber die Zeit ist irgendwie begrenzt. Deswegen, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie viele Produkte ihr habt, an der Zahl roundabout 30.000. Was sind eure Top 3?
Ja, die Top.
Das ist schwierig.
Wahrscheinlich. Ja, es geht.
Es geht, okay,
ja, cool. Es geht schon. Tatsächlich, die Top 3 Produkte bei uns kommen alle aus dem Bereich Forst und sind nämlich genau so eine Bedarfsartikel sozusagen, ne, wie man eben zur täglichen Arbeit braucht. Und das ist zum einen in den letzten Jahren ist Verbissschutzmittel ganz groß mit angeschrieben. Das heißt, ein Mittel, das Rehe davon abhält, an Pflanzen zu knabbern. Ne, so ein Mittel, mit dem man die eben einpinselt. Schnittschutzschuh ist bei uns auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und Handschuhe, die natürlich auch alle naselang sich eben tatsächlich wegbrauchen, sind auch ganz vorne.
Und was ist dein Lieblingsprodukt aus eurem Sortiment?
Ja, das ist schwierig. Ich bin ja sowohl Förster eben als auch Jäger und
du darfst zwei.
Ich darf zwei,
einmal
zwei
Forst,
sozusagen.
Einmal
ja. Jäger. Mein persönliches Lieblingsprodukt aktuell kommt so tatsächlich aus dem Bereich Outdoor vielleicht eher. Und zwar handelt es sich dabei um unsere Dutch Oven Linie, mit denen ich einfach unheimlich gerne draußen koche. Und das passt auch so auf alle, also sowohl als Förster, als Jäger, als Naturliebhaber kann man natürlich ganz klasse irgendwie mal draußen kleines Feuer machen, den Kessel aufstellen und sich damit ganz tolle Sachen zaubern.
Das finde ich cool, dass du es erwähnst, weil also daran sieht man, wie breit das Sortiment ist. Eine Kollegin, mit der ich den Podcast vorbereitet habe, hat mir gesagt, ihr Hund, also einer unserer Bürohunde, Luzi mit Namen, liebt eure Hundematten. Es gibt scheinbar Hundematten bei euch von der Firma Nord Forest Hunting. Der Hund liebt das. Also daran sieht man halt, wie breit das Sortiment bei euch ist. Fand ich sehr spannend. Habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und deine Erwähnung des Ofens für Outdoor zeigt es ja wieder. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich das Ganze mal in der ganzen Breite angucken möchte und gucken möchte, was ihr so alles anbietet, neben den rein beruflichen Forst- und Jagdbedarf-Geschichten. Einfach mal auf grube.de vorbeischauen, da kann man rumstöbern, da gibt's tonnenweise Informationen, auch spannende Hintergrundinformationen, die man sich dort einfach einsammeln kann. Also wer Lust bekommen hat, schaut einfach mal auf grube.de vorbei. Und damit sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe gesagt, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber irgendwann kriege ich halt die Bremse aufgedrückt und die ist dann genau jetzt. Also die Zeit ist um. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal. Für noch mehr Wissen schaut mal im Blog vorbei und besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Ja, Alex, vielen Dank, dass du mein Gast warst und uns mit echt spannenden Blick hinter den Kulissen mit Informationen über Grube versorgt hast. Ich fand's wirklich cool, hat Spaß gemacht. Genau, wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Fortschreiben der Grube Erfolgsstory. Die ist nach, wie ich gelernt habe, fast 80 Jahren bestimmt noch nicht vorbei. Da geht noch einiges in diesem Sinne. Und ich hoffe, das kann man so sagen. Weidmannsheil?
Das kannst du so sagen. Ja, ebenso vielen Dank, dass ich da sein durfte. Nico, hat mir viel Spaß gemacht.
Alles klar. Dann bedanken wir uns gemeinsam fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet-Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.